Ja, auch heute haben wir wieder einen Gastredner unter uns und zu Besuch ist die Familie Loth aus der Versammlung Wilmersdorf Ost. Und Bruder Loth wird uns jetzt den Vortrag halten, die Auferstehung, der Sieg über den Tod.
Sprichst du gerne über den Tod? Denkst du gerne über den Tod nach? Nun, ich denke, es gibt wenige, die diese Fragen so mit einem offenen, freudigen Ja beantworten. Bei den meisten ist eher das Gegenteil der Fall. Aber das heißt nicht, dass man nicht in der Lage wäre, sich mit dem Tod und den Dingen, die damit in Verbindung stehen, auseinanderzusetzen. Ganz im Gegenteil. Es gibt viele, die haben zum Beispiel für ihren eigenen Tod und die Dinge, die damit in Verbindung stehen, bestimmte Vorkehrungen getroffen. Viele verfassen ein Testament, damit es hinterher möglichst keine Uneinigkeit gibt zwischen den Hinterbliebenen. Es kann sein, dass jemand, der minderjährige Kinder hat, dafür gesorgt hat, dass das Sorgerecht geklärt ist für den Fall, dass vielleicht sogar beiden Eltern etwas passiert, damit nicht der Staat eingreift und hier eine Regelung übernimmt, die mir eigentlich selbst sehr am Herzen liegt. Es kann auch sein, dass der eine oder andere im Rahmen seiner persönlichen finanziellen Möglichkeiten dafür Sorge getroffen hat, dass die Hinterbliebenen eine gewisse Absicherung für die Kosten haben, die mit dem eigenen Tod verbunden sind. Also wir sehen, ein verantwortungsbewusster Mensch, der setzt sich schon mit dem Tod und den Dingen, die damit in Verbindung stehen und die danach kommen können, auseinander. Aber er tut das sicherlich nicht, weil es ihm Freude bereitet, weil er es gerne macht, sondern er tut es, weil er erkannt hat, dass das eine Notwendigkeit ist. Und es ist tatsächlich so, von dem Tod in irgendeiner Weise sind wir alle betroffen. Und das ist unabhängig davon, wo wir leben, wie alt wir sind, wie gesund wir sind, das kann uns alle treffen. Es gibt so Dinge, da hängt schon sehr viel davon ab, wo wir leben zum Beispiel, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir je Opfer einer Flutkatastrophe werden oder ähnliches. Aber der Tod, und das ist es wirklich unabhängig davon, wie alt wir sind. Wir können nach der Versammlung über die Straße laufen und werden von einem Auto überfahren. Der Tod ist ein Thema, das können wir für uns als Menschen nicht negieren. Und sicherlich auch deshalb ist es im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder dazu gekommen, dass Menschen versucht haben, mit diesem Thema Tod in irgendeiner Weise umzugehen, es für sich zu erklären oder auch begreifbar zu machen, irgendwie damit umgehen zu können. Und ein Strohhalm, an das sich viele Millionen Menschen seit Jahrhunderten klammern, ist die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele. Wenn wir uns als Christen natürlich fragen, was es mit dem Tod genau auf sich hat, wie kommt es überhaupt zu dem Tod, was passiert nach dem Tod, und dann ist klar, da haben wir ein Buch und das schauen wir rein und da erhalten wir auch sinnvolle Antworten auf diese Fragen. Die Bibel hat auch wirklich eine Menge dazu zu sagen. Das Thema dieses Vortrages lautet ja die Auferstehung, der Sieg über den Tod. Damit wird deutlich, dass die Bibel schon deutlich macht, dass da kommt noch was. Es macht schon Sinn, sich damit auch mit einer positiven Einstellung zu beschäftigen. Aber das heißt andererseits nicht, dass die Bibel den Tod als etwas Lapidares oder vielleicht sogar Positives darstellt. Nein, die Bibel spricht sehr, sehr ernst über den Tod. Schlagen wir doch bitte mal den 1. Korintherbrief auf, 1. Korinther 15, und lesen dort den Vers 26. Da wird gewissermaßen der Status deutlich gemacht, den der Tod aus Sicht von uns Menschen hat. Da heißt es, 1. Korinther 15, Vers 26, als letzter Feind wird der Tod zunichte gemacht. Und ein Feind, das ist ja selten etwas Positives, etwas Angenehmes, wo ich sage, ach, schön, dass du endlich da bist. Das ist ja etwas, wogegen man sich schützen möchte, wovor man vielleicht auch zurückweicht. Und das ist schon der Gedanke, der einem im Zusammenhang mit dem Tod in der Bibel vermittelt. Und wir finden auch viele Berichte darüber. Und wir wissen das aus eigener Beobachtung oder aus eigener Erfahrung mitunter sogar, dass der Tod wirklich etwas ist, was wir Menschen als unangenehm empfinden. Mit dem Tod ist, auch wenn wir die biblische Hoffnung haben, Schmerz verbunden. Mit dem Tod ist ein Gefühl der Erschütterung verbunden, des Verlustes, der Trauer, vielleicht der Einsamkeit. All das sind Dinge, die empfinden wir auch nicht als angenehm. Und sicherlich gibt es enorme Anstrengungen seitens der Wissenschaft. Und was das Heilen von Krankheiten betrifft, sind auch enorme Fortschritte gemacht worden. Aber diesen letzten Schritt, den hat auch die Wissenschaft bisher nicht geschafft. Der Tod kommt irgendwann, vielleicht verzögert, aber letztendlich doch. Und darum ist das richtig, was der Paulus in Römer 5, Vers 17 gesagt hat, dass der Tod immer noch als König regiert. Das ist die Erfahrung, die wir heute immer noch bestätigen können. Und darum, wenn das die Jahrtausende der Erfahrung von Menschen sind, da kann man sich fragen, ist denn eigentlich der Titel dieses Vortrages überhaupt realistisch? Wenn das schon so lange so ist, trotz aller Bemühungen der Menschen, ist es realistisch, davon auszugehen, darauf zu hoffen, dass dieser Feind, dieser Tod eines Tages besiegt werden kann? Nun, in der Bibel gibt es zwei wesentliche Aussagen zu dem Thema Tod. Zu dem, was mit dem Tod verbunden ist, ja, was der Tod eigentlich ist. Ich denke, die meisten werden sofort an Prediger 9 denken, wo deutlich gemacht wird, dass mit dem Tod wirklich alle Tätigkeit endet, dass es da kein Denken mehr gibt, dass es da kein Planen mehr gibt. Da ist einfach vorbei. Und wenn wir an Hesekiel 18 denken, da finden wir die ganz klare Aussage, dass es keine unsterbliche Seele gibt. Die Seele selbst, die sündigt, sie wird sterben. Also da ist die Bibel eindeutig. Und wenn wir also auf der einen Seite jetzt wissen, was der Tod ist, dann kommt auf der anderen Seite die Frage, wo kommt er denn her? Warum sterben wir? Ich denke, das ist für die Anwesenden hier alles nichts Neues. Trotzdem gehen wir mal in Gedanken kurz 6000 Jahre so in etwa zurück. Wir sind im Garten Eden. Wir wissen, Adam und Eva hatten einen wunderbaren Auftrag. Sie sollten diesen Garten Eden ausbauen, über die gesamte Erde verbreiten. Sie sollten die Erde kultivieren. Sie sollten die Erde mit Nachkommen füllen und sie hätten dafür ewig Zeit gehabt. Jehova hätte gesagt, 100 Jahre, 1000 Jahre, alles kein Thema, macht es ordentlich, habt Freude bei dem, was ihr dort tut, ohne jede zeitliche Begrenzung. Und Jehova hat ihnen eigentlich nur eine einzige Auflage gegeben. Er hat ihnen die Auflage gegeben, da gibt es diesen einen Baum, den von der Erkenntnis von Gut und Böse, von dem lasst die Finger, davon dürft ihr nicht essen. Und dann kam Satan, sprach durch die Schlange zu Eva und sie hat sich überreden lassen, doch eben von dieser Frucht zu essen. Dann geht sie zu Adam, der folgt ihr in dieser Sünde. Und wir wissen, dass das, was dann kam, genau die Erfüllung der Prophezeiung Jehovas war, dass von diesem Tag an sie tatsächlich starben. Von diesem Tag an war die Menschheit nicht mehr mit dieser Hoffnung auf ewiges Leben in dem aktuellen Status gesegnet. Nun ist das Jahrtausende her. Was hat das mit uns zu tun? Nun, Römer 5, Vers 12 gibt uns die Antwort. Schlagen wir das ruhig auf, den Brief des Paulus an die Römer. Darum, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und sich so der Tod zu allen Menschen verbreitet hat, weil sie alle gesündigt haben. Das, was hier zum Tragen kommt, das ist nichts anderes als die allgemein bekannten Gesetze der Vererbung. Adam und Eva hatten zu diesem Zeitpunkt schlicht nichts anderes mehr als dieses sündige, auf eine begrenzte Zeit abgestellte Leben und das haben sie dann auch immer an ihre Nachkommen weitergegeben. Und so ist dieses sündhafte Leben dem irgendwann durch den Tod ein Ende gesetzt wird, bis zu uns fortgetragen worden. Aber unsere Lage ist nicht hoffnungslos. Wir haben ja am Anfang schon in 1. Korinther 15, Vers 26 gelesen, dass der Tod zwar ein Feind ist, aber dass mit diesem Tod etwas ganz Besonderes passieren würde. Er würde nämlich als Letztes zunichte gemacht werden. Dann wäre auch damit irgendwann Schluss. Und damit stellt sich die Frage, wodurch wird dieser Feind besiegt? Da sind wir wieder bei dem Thema des Vortrages, durch die Auferstehung. Also beschäftigen wir uns, und das ist auch viel schöner, als sich mit dem Tod zu beschäftigen, beschäftigen wir uns jetzt mit der Auferstehung. Das Wort Auferstehung ist eine Übersetzung des griechischen Wortes Anastasis, das wörtlich ein Aufstehen bedeutet. Übersetzer, die aus dem Griechischen ins Hebräische übersetzt haben, die haben diesen Ausdruck in der Regel als eine Wiederherstellung der Toten wiedergegeben. Das heißt also, dass diese Auferstehung etwas damit zu tun hat, dass der Mensch, der einst existiert hatte, in seinem Lebensmuster, mit seiner Persönlichkeit, mit seinen Eigenarten, auf eine Art und Weise, die für andere erkennbar ist, wieder zum Leben gebracht wird. Das ist also keine Neuschöpfung, sondern das, was dann wiederkommt, was wieder aufsteht, hat ganz viel mit dem zu tun, was vorher gestorben ist. Auch das, was der Mensch sich im Laufe der Zeit angeeignet hat, wird dieses Aufstehen mitprägen. Das heißt natürlich nicht, dass bestimmte Gebrechen und Ähnliches wieder mit dabei sind, aber für jeden, der diesen Menschen einmal gekannt hat, wird klar sein, wenn er ihn nach diesem Wiederaufstehen sieht, das ist er. Und wir wissen, dass Gott unendliche Weisheit hat und von daher können wir ihm auch guten Gewissens zutrauen, dass er sich an uns als Menschen, in unseren wesentlichen Persönlichkeitsmerkmalen wird erinnern können und dann auch in der Lage ist, diese wieder hervorzubringen. Jesus Christus hat in Matthäus 10, im Vers 30 über seinen Vater gesagt, dass er sogar die Haare unseres Hauptes gezählt hat. Und damit macht Jesus bezogen auf seinen Vater zwei Dinge eigentlich deutlich. Er macht erstens deutlich, dass sein Vater die Fähigkeit hat, sich auch aus unserer Sicht vielleicht unwesentliche Details bezogen auf unsere Person zu merken. Und zum Zweiten zeigt er auch, dass sein Vater das Interesse daran hat, uns so genau zu beobachten und uns auch so genau in seinem Gedächtnis zu halten. Dieser Jesus Christus, das ist ohnehin die Person, durch die wir ganz viel über die Eigenschaften, über die Persönlichkeit unseres Schöpfers Jehova kennengelernt haben. Und er ist auch derjenige, durch den die Erkenntnis über das, was mit der Auferstehung im Zusammenhang steht, uns letztendlich erst verständlich gemacht worden ist. Hiob und andere Treue der alten Zeit, die glaubten auch an eine Auferstehung. Aber sie hatten offensichtlich überhaupt kein Bild davon, wie das mal vonstatten gehen könnte. Sie hatten kein Bild davon, was damit im Zusammenhang stand, was die Voraussetzung dafür war. Das alles ist erst durch Jesus Christus deutlich geworden. Und darum ist alles das, was mit der Auferstehung im Zusammenhang steht, für uns ganz, ganz eng mit diesem Jesus Christus verbunden. Und neben den Erläuterungen, das haben wir immer im Sinn, machen wir uns bewusst, dass die Auferstehung auch nur durch das, was Jesus Christus hier auf der Erde getan hat, überhaupt möglich geworden ist. Wir möchten uns jetzt mit einem Kapitel in der Bibel beschäftigen, das sich ganz besonders auf das Thema Auferstehung konzentriert. Das ist das Kapitel 15 vom 1. Korintherbrief. Das hat der Paulus im Jahr 55 unserer Zeitrechnung geschrieben. In seinem Hebräerbrief hat er ja deutlich gemacht, dass die Lehre von der Auferstehung eine Grundlehre ist. Da hatte er die Judenchristen so ein bisschen gerügt, dass sie zwar bei diesen Grundlagen waren und dass sie daran glaubten, dass es eine Auferstehung der Toten geben würde, aber sie hatten es versäumt, dann mit der fortschreitenden Erkenntnis mitzugehen, also mitzuwachsen mit diesem Licht der Wahrheit. Aber jetzt in Korinth war eine etwas andere Situation eingetreten. Da hatten sich offensichtlich die Christen von der griechischen Philosophie beeinflussen lassen. Und wir wissen, die griechische Philosophie, die hat eine ganz andere Vorstellung von dem, was mit dem Tod in Verbindung steht. Da sind wir wieder bei der Lehre von der Unsterblichkeit der Seele. Wofür brauche ich dann eine Auferstehung? Und darum setzt sich der Paulus hier also hin und der schreibt an die Korinther-Christen ein Plädoyer für die Auferstehung. Und das wollen wir uns näher anschauen, indem wir zunächst die Verse 3 bis 8 lesen. Jetzt habt ihr, glaube ich, schon aufgeschlagen, während ich noch geredet habe. Ich komme nach. So, 1. Korinther 15, die Verse 3 bis 8. Denn ich habe euch als etwas von den ersten Dingen das übermittelt, was ich auch empfangen habe. Nämlich, dass Christus gemäß den Schriften für unsere Sünden starb. Und dass er begraben wurde, ja, dass er gemäß den Schriften am dritten Tag auferweckt worden ist. Und dass er Kephas erschien, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt am Leben geblieben sind. Einige aber sind im Tod entschlafen. Danach erschien er Jakobus, dann allen Aposteln. Aber als letztem von allen erschien er auch mir, gleichsam einem vorzeitig Geborenen. Der Paulus macht hier deutlich, dass denen, die zur damaligen Zeit den Glauben an Christus annahmen, es nicht freigestellt war, an die Auferstehung zu glauben oder nicht. Warum denn nicht? Denn weil es so viele Augenzeugen gab. Er beruft sich hier auf den Kephas, also Petrus. Überlegen wir doch mal, wie das Zusammenleben von Petrus und Jesus war, gerade zum Ende hin, als Jesus dann starb, wo Petrus noch mitgegangen ist, wo Petrus dann den Herrn dreimal verleugnet hat und wie dann der Hahn krähte und Christus sieht den Petrus an und Petrus ist am Boden zerstört. Und dann, Christus steht wieder auf und der zeigt sich dem Petrus. Und nicht nur das, er vergibt ihm offensichtlich, er gibt ihm besondere Vorrechte. Na, was wird denn dieser Petrus gemacht haben? Vor lauter Erleichterung, vor lauter Freude, dass der Fehler, den er da begangen hat, offensichtlich der Herr von dem Herrn verziehen worden ist. Der wird doch mit anderen darüber gesprochen haben. Der wird ihnen doch erzählt haben, der Herr, der lebt wieder. Der hat uns das und das gesagt, wir haben das und das mit ihm erlebt. Dann ist der Christus den anderen Aposteln erschienen. Auch die werden darüber gesprochen haben, denn die werden auch extrem erleichtert gewesen sein, nachdem sie feige in der Nacht geflohen sind, ihren Herrn alleine gelassen haben. Unser Herr lebt wieder. Dann wird hier von den 500 gesprochen. Das spricht viel dafür, denn nur in Galiläa hatte er Anhänger in dieser Größenordnung, soweit wir das nachvollziehen können, dass sich das vielleicht auf die Situation in Matthäus 28 bezieht, wo er noch einmal vor seiner Himmelfahrt den Auftrag gegeben hat, geht hin und macht Jünger, lehrt sie, tauft sie. Na, wenn diese 500 losgezogen sind, diesen Auftrag jetzt erfüllt haben, worüber werden die denn gesprochen haben? Ja, über das Königreich, aber die werden auch davon gesprochen haben, dass dieser Christus auferstanden ist, was er ihnen hier für einen Auftrag gegeben hat, was er in diesen letzten wenigen Tagen nach seiner Auferstehung ihnen alles erzählt hat. Also zur damaligen Zeit, dem zu widersprechen, wo diese Augenzeugen noch lebten, nur einige sind im Tod entschlafen, heißt es hier. Das war schon eine schwierige Situation. Dann lesen wir die Verse 12 bis 17. Wenn nun von Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt worden ist, wie kommt es, dass einige unter euch sagen, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist doch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unser Predigen bestimmt vergeblich und unser Glaube ist vergeblich. Überdies werden wir auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir Zeugnis gegen Gott abgelegt haben, dass er den Christus auferweckte, den er aber nicht auferweckte, wenn die Toten wirklich nicht auferweckt werden. Denn wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist ferner Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nutzlos. Ihr seid noch in euren Sünden. Der Paulus greift ja eigentlich, nachdem er gesagt hat, Mensch, wenn ihr nicht glauben wollt, dann fragt doch mal wenigstens die, die es noch miterlebt haben. Macht er deutlich, was das eigentlich für Konsequenzen hätte. Die Konsequenz wäre, ihr könnt euren gesamten Glauben vergessen. Denn wenn es keine Auferstehung gibt, kann der Christus nicht auferstanden sein. Wenn der Christus nicht auferstanden ist, dann hat er keine Chance, den Wert seines wertvollen irdischen Lebens seinem Vater im Himmel als Opfer darzubringen. Und wenn dieses Opfer nicht dargebracht worden ist, dann gibt es nichts, um einen Ausgleich für die Sünden herzustellen. An eurer Situation hat sich überhaupt nichts geändert. Euer Glaube ist wertlos. Da sind wir wieder bei Römer 5, Vers 12. Und das macht er ihnen hier deutlich. Offensichtlich hatten die Betreffenden also nicht nur Zweifel, sondern sie haben öffentlich diese Zweifel auch propagiert. Und Paulus ist aktiv dagegen vorgegangen. Und jetzt zieht er eine Schlussfolgerung ab Vers 20. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, der Erstling derer, die im Tod entschlafen sind. Denn da der Tod durch einen Menschen gekommen ist, kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn so wie in Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Paulus bezeichnet hier den Christus als den Erstling derer. Und zumindest die Judenchristen konnten mit diesem Begriff des Erstlings eine ganze Menge anfangen. Denn sie wussten, dass sie schon den Auftrag hatten, die Erstlinge ihrer Ernte Jehova als ein Opfer darzubringen. Und sie wussten auch aus der Geschichte des Volkes, dass, wenn sie das gewissenhaft taten, ihnen auch ein Segen zuteil wurde. Ihnen wurde eine reiche Ernte versprochen. Das heißt also, wenn der Paulus hier deutlich macht, dass der Christus gewissermaßen der Erstling in Bezug auf Tod und Auferstehung ist, da kommt noch mehr. Da verspricht euch Jehova etwas. Und das macht er deutlich. Im Vers 23 heißt es dann weiter: Jeder aber in seinem eigenen Rang, Christus der Erstling, danach die, die dem Christus angehören, während seiner Gegenwart. Also erst der Christus, dann diejenigen, die mit ihm gemeinsam eines Tages im Himmel regieren sollten. Und dann wissen wir, davon spricht der Paulus jetzt hier an der Stelle nicht, wird es darüber hinaus auch noch eine weitere Auferstehung für diejenigen geben, die die Hoffnung haben, hier auf der Erde eines Tages ewig zu leben. Wenn wir also sagen, dass ganz viel von dem, was mit der Auferstehung im Zusammenhang steht, mit Christus eng verbunden ist, dann schauen wir doch uns kurz ein Beispiel mal an, wie Jesus Christus hier auf der Erde mit dem Thema Auferstehung umgegangen ist, welche Charaktereigenschaften bei ihm da deutlich geworden sind. Wir lesen das jetzt nicht, ihr kennt vermutlich den Bericht auch in Lukas 17, es geht um die Auferweckung des Sohnes der Witwe von Nain. Und da wird davon gesprochen, dass Jesus Christus mit einer großen Volksmenge hinter ihm auf diese Stadt Nain zuzog. Und der Bibelbericht sagt dann: Da, siehe, wurde ein Toter herausgetragen, der einzig gezeugte Sohn seiner Mutter. Außerdem war sie eine Witwe. Auch war eine beträchtliche Volksmenge aus der Stadt bei ihr. Also die Situation: Jesus Christus hatte Menschen gepredigt, die Menschen waren bei ihm, eine Volksmenge. Die ziehen auf diese Stadt zu, die werden ihn weiter in Gespräche verwickelt haben, sie werden ihn gefragt haben, sag mal, du hast da was erklärt, aber so ganz habe ich es nicht verstanden, kannst du es nochmal erklären? Also es wird eine Situation gewesen sein, die seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Er wird beschäftigt gewesen sein mit den Menschen, die um ihn rum waren, das können wir uns gut vorstellen. Und jetzt sagt der Bibelbericht, da kommt auch ein Trauerzug mit einer Volksmenge aus dieser Stadt raus. Zwei Volksmengen kommen aufeinander zu. Und ein Historiker beschreibt diese Beerdigungszeremonien, wie ich finde, sehr anschaulich. Ich lese das kurz vor. Seit alters habe sich die Art und Weise, ein Begräbnis abzuhalten, nicht verändert, und fügte hinzu: Ich habe die Frauen beobachtet, die vor der Bahre hergehen, angeführt von den berufsmäßigen Klageweibern. Mit den ungestümsten Gebärden des Kummers werfen sie die Arme in die Höhe, reißen sich die Haare aus und stoßen mit spitzen Schreien den Namen des Verstorbenen aus. Also man kann sagen, lärmendes Chaos kommt aus der Stadt heraus und Tumult zieht mit Christus auf diese Stadt zu. Ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere von uns wäre mit der Situation an sich schon überfordert gewesen. Aber trotz dieses Chaos, dieses Tumults, ist der Christus da und er sieht diese Frau. Er versteht sofort, was die für einen Schmerz gerade erlebt. Er kann irgendwie offensichtlich erkennen, dass sie nachdem sie ihren Mann verloren hat, jetzt auch noch ihren einzigen Sohn verloren hat, dass sie alleine ist. Das war zur damaligen Zeit wirklich ein Problem, vor dem die Frau aufstand. Und darum sagt der Bibelbericht, als der Herr sie erblickte, wurde er von Mitleid mit ihr bewegt. Und er sprach zu ihr, hör auf zu weinen. Das Wort, das hier mit von Mitleid bewegt übersetzt wird, das steht im Griechischen für die Eingeweide. Das ging dem Christus wie ein Stich durchs Herz, dass er sehen musste, wie es dieser Frau ging. Und darum hat er sofort gehandelt. Er ist also hingegangen und er hat diesen toten Sohn berührt. In dem Moment war es einem Christus vollkommen egal, ob er dadurch rituell unrein geworden ist oder nicht. Für den Christus war es wichtig, da ist jetzt ein Mensch, der braucht meine Hilfe. Ich kann diese Hilfe geben, also mache ich das jetzt auch. Das war die Einstellung, die der Christus zum Ausdruck gebracht hat, wenn es um das Thema Auferstehung geht. Also, wenn wir darüber nachdenken, dieser Christus wird später mal die Verantwortung für die Auferstehung hier auf der Erde haben. Und er hat damals gezeigt, wie er mitfühlt. Offensichtlich war sein Vater zu der Zeit auch schon gestorben. Maria wird Witwe gewesen sein. Er kannte die Gefühle der Menschen, die damit in Verbindung standen. Ja, dann freuen wir uns doch darauf, dass er mit dieser gleichen tiefen inneren Liebe die Auferstehung herbeiführen wird, nachdem hier auf der Erde eine Reinigung stattgefunden hat. Aber auch heute schon, wo wir keine Auferstehung direkt erleben, kann dieser Glaube an die Auferstehung uns eine echte Hilfe sein. Es mag uns helfen, mit dem Verlust von Angehörigen oder Freunden umzugehen. Wir sagen nicht, nur weil wir die Bibel lesen, empfinden wir keine Trauer. Das haben wir oft besprochen, das ist nicht der Gedanke. Aber es kann uns schon helfen, es zu ertragen. Aber dieser Glaube kann uns vor allen Dingen auch die Kraft geben, in besonders schwierigen Situationen auszuharren. Dafür gibt es auch ganz viele Berichte. Ich habe einen rausgesucht, der ist abgedruckt im Erwachet vom 8. Februar 2003. Da wird von zwei Brüdern berichtet, Willi und Anton Litonia. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass ihr es gelesen habt, ist ja erst 10 Jahre her. Und da wird davon berichtet, dass diese beiden, die zur Zeit des Nationalsozialismus hier in Deutschland gelebt haben, zwei unterschiedliche Wege gegangen sind. Der eine Bruder, der Anton, der hat die biblische Wahrheit von seiner Mutter angenommen. Trotz der Schwierigkeiten, die damit verbunden waren, hat er diesen Glauben vertreten. Und der Willi, na, der ist auf die Demagogie der Nationalsozialisten hereingefallen. Der war dann im Militär, hat gemacht und getan. Aber irgendwann ist ihm das Buch Feinde in die Hände gefallen. Das hat er gelesen und dann hat er seine Familie besucht, hat angefangen, mit ihnen darüber zu reden. Und in dem Moment hat er verstanden, ich muss hier was ändern. Dann ist er in den Untergrund gegangen, hat heimlich Zusammenkünfte besucht, hat sich taufen lassen und dann wird er doch von der Gestapo gefangen. Und was dann passiert, möchte ich einmal vorlesen, weil es fängt sogar einen kleinen Moment früher an. Als Willi uns im Monat darauf besuchte, war er ein ganz anderer Mensch geworden. Anton, sagte er, ich habe erkannt, dass ich am falschen Weg bin. Darauf erwiderte ich, Willi, diese Erkenntnis kommt aber reichlich spät. Er entgegnete, nein. In der Bibel steht, was du tust, das tue, solange du lebst. Und Gott sei Dank lebe ich noch. Was hast du denn jetzt vor, fragte ich ihn. Ich will nicht länger als Soldat dienen, antwortete er. Ich werde meine Verbindung zu den Nationalsozialisten abbrechen und sehen, was passiert. Und dann hat er sich taufen lassen, das habe ich jetzt durcheinander gebracht. Willi wollte über die Grenze in die Schweiz gelangen, um den Nationalsozialisten in Frankreich zu entkommen. Aber der deutschen Feldgendarmerie gelang es, ihn festzunehmen. Man stellte ihn in Berlin vor das Kriegsgericht, das ihn am 24. Juli 1942 als Deserteur zum Tode verurteilte. Ich erhielt die Erlaubnis, Willi im Militärgefängnis in Berlin-Tegel zu besuchen. Man führte mich in einen kleinen Raum und kurz darauf trat Willi ein, an einen Wachmann gekettet. Als ich ihn so sah, kamen mir die Tränen. Wir durften uns nicht einmal umarmen und hatten nur 20 Minuten Zeit, uns Lebewohl zu sagen. Als Willi sah, dass ich weinte, sagte er zu mir, Anton, warum weinst du? Das ist doch kein Grund zum Weinen, das ist ein Grund zur Freude. Ich bin Jehova dankbar, weil er mir geholfen hat, die Wahrheit wiederzufinden. Würde ich für Hitler sterben, gäbe es für mich keine Hoffnung. Wenn ich aber für Jehova sterben soll, dann habe ich die Sicherheit einer Auferstehung und wir werden uns wiedersehen. In seinem Abschiedsbrief schrieb Willi,
Der liebe Gott, dem ich diene, gibt mir alles, was ich brauche, und er wird mir bestimmt bis zum letzten Augenblick beistehen, dass ich alles siegreich überstehe. Ich kann euch nochmals wiederholen, dass ich gar nichts bereue und meinem Herrn standhaft geblieben bin. Am Tag darauf, dem 2. September 1942, wurde Willi in der Strafanstalt Brandenburg bei Berlin im Alter von 27 Jahren hingerichtet. Er war ein lebender Beweis für die Wahrhaftigkeit der Worte aus Philipper 4, Vers 13. Für alles bin ich stark durch den, der mir Kraft verleiht. Dieser Willi war nicht jemand, der über Jahrzehnte Jehova treu gedient hat, der mit ihm Erfahrung gemacht hat und daraus die Kraft geschöpft hat. Kurz vorher hat er sich im Untergrund taufen lassen, nachdem er sein Leben komplett umdrehen musste. Aber diese Sicherheit, an die Auferstehung glauben zu dürfen, die hat ihm die Kraft gegeben. Und wir wollen abschließend einen Vers von Paulus lesen, der gewissermaßen unsere Reaktion auf diese Sicherheit sein sollte. Und zwar 1. Korinther 15, den Vers 57. Gott aber sei Dank, denn er gibt uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Dankbarkeit und Gewissheit, das ist das, was hier zum Ausdruck kommt.